Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg, der endlich mal wieder ein Tabellenführer-Podcast ist. Und wir haben hier heute einen Mann zu Gast, der daran in den letzten Wochen einen maßgeblichen Anteil hatte. Ich erinnere nur an seine starke Vorlage im vorletzten Spiel zum Siegtor beim SSV Jeddelo. Drilon Demai. Hi Drilon.
Moin Lars, ich freue mich hier zu sein.
Drilon, schön, dass du da bist. Wir wollen wie immer über dich sprechen, über deine Laufbahn bis jetzt, über deine Zeit hier in Oldenburg, die glaube ich zurzeit sehr, sehr gut ist. Aber zum Einstand, weil das liegt uns allen noch im Magen, ist falsch formuliert, weil der VfB hat 3-1 gewonnen. Wie erleichtert warst du, als dann endlich die ersten Tore fielen am Samstagabend in Norderstedt, nachdem ihr reichlich Chancen vergeben hattet?
Ich war sehr erleichtert, wirklich sehr erleichtert. Das Trainerteam hatte uns am Sonntag noch mitgeteilt, ich glaube, wir hatten ein Torschussverhältnis von 30-3.
Echt?
Das war wirklich brutal, was wir da liegen lassen haben. Auch ich hatte ja auch die eine Riesenchance, dem 1-1 gegen den Torwart, den ich eigentlich machen muss, hält er auch gut. Aber ja, ich war wirklich sehr froh nach dem Spiel, dass wir das Ding gezogen haben. Wir hatten wirklich so viele Chancen. Wir haben das Spiel dominiert. Ja, und ich war dann einfach froh, dass die Einwechselspieler Linus und auch Moses das Ding dann einfach entschieden haben.
Ja, 30-3 finde ich krass. Ich hatte tatsächlich eine Nachricht bekommen nach dem Spielschluss 3-1, wie war es und so. Und ich habe geschrieben, war eigentlich eher ein 13-1-Spiel als ein 3-1-Spiel. Aber wenn es dumm läuft, kann man das halt auch verlieren. Das 1-1 fiel ja erst in der 71. Minute. Darauf gehen wir später nochmal ein bisschen genauer ein. Aber die eine Frage, die hast du mir gerade schon ein bisschen vorweggenommen, die wollte ich jetzt nochmal, bevor wir unseren klassischen Teil nehmen, stellen. 38. Minute. Die eine oder andere Chance war schon vergeben vom VfB. Du läufst ziemlich langer Lauf, alleine aufs Tor zu. War der Weg ein bisschen zu lang, um zu überlegen, was mache ich jetzt, wo schieße ich ihn hin?
Ja, ich hatte wirklich sehr viel Zeit zum Überlegen. Wollte ihn dann eigentlich auch erst in die lange Ecke schießen. Da habe ich gesehen, oh, die kurze Ecke ist doch frei. Hab den dann in die kurze Ecke geschossen und dann kriegt er im letzten Moment noch seinen Arm hoch. Und dann, ja, leider kein Tor diesmal.
Ja, insgesamt muss man sagen, ja, ihr habt viel vorbeigeschossen. Allerdings Niklas Petsch im Tor von Norderstedt hat auch wirklich einen hervorragenden Tag gehabt. Drilon, du hast gesagt, du hörst relativ regelmäßig diesen Podcast, deswegen weißt du, was als erstes auf dich zukommt. Wir machen immer wenn jemand neu ist hier, das erste Mal dabei ist, gerne 10 Entweder-Oder-Fragen, 5 aus dem privaten Bereich und 5 aus dem Fußballbereich. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wie immer ein lockerer Einstieg. Adidas oder Nike?
Nike, ganz klar.
Okay. Jude Bellingham oder Pedri?
Jude Bellingham, schöne Grüße an Rafa. Ich bin Real Madrid-Fan, er ist Barcelona-Fan. Ah. Von daher ganz klar Jude Bellingham.
Das heißt, da gibt es den einen oder anderen Spruch in der Kabine?
Ja, des Öfteren.
War doch erst vor kurzem, ne? Real hat gewonnen, glaube ich. Ne?
Ja, das hat Rafa auch zu hören bekommen.
Sehr gut. Marmelade oder Nutella?
Nutella.
Regenschlacht oder Hitzespiel? Was macht mehr Spaß?
Das war ja schon am Wochenende eine Regenschlacht. Ja. Hat nicht so Spaß gemacht. Aber Hitzeschlacht ist auch nicht so meins. Also würde ich dann doch eher die Regenschlacht wählen.
Ich glaube einfach, weil es ist natürlich verdammt ekelig und gerade wenn du spielerische Lösungen brauchst, schwierig bei so einem Wetter. Genau. Aber eigentlich so dieses kühle Wetter ist ja für den Sportler an sich ein bisschen besser, ne? Als, keine Ahnung, 30, 35 Grad und drückende Luft.
Auf jeden Fall.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Frühaufsteher.
Ah, okay. Das war sehr selbstbewusst. Ja,
ja doch. Also, ich stehe eigentlich immer um 8 Uhr auf, 8.30 Uhr, also stehe schon sehr früh auf.
Kabinenmusik laut oder lieber ein bisschen Ruhe und Fokus vorm Spiel?
Nee, Kabinenmusik laut. Jule ist der DJ da, der okay. Macht auch gute Musik vorm Spiel.
Was läuft da so?
Boah, da läuft alles Mögliche, wirklich, keine Ahnung, ob es dann amerikanisch ist, deutsch, wirklich alles. Und nach dem Spiel dann meistens Schlagermusik.
Okay, nach dem Spiel, mit dem richtigen Ausgang dann doch die Partymusik, ja. Nie mehr Süßes oder nie mehr Salziges?
Nie mehr Salziges.
Okay. So, die vorletzte Frage, und du hast ja gesagt, du bist ein regelmäßiger Hörer, dann weißt du, dass es schon so ein bisschen persönlicher wird, die vorletzte Fußballfrage. BV Kloppenburg oder Sportfreunde Lotte?
Da BV Kloppenburg die erste Herren gar nicht mehr existiert, wähle ich, glaube ich, Sportfreunde Lotte, weil mein Bruder da auch aktuell noch spielt.
Dein Bruder, genau, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Letzte private Frage, nochmal ein bisschen aus dem kulinarischen Bereich. Pizza oder Döner, wenn es mal was Leckeres sein darf?
Pizza.
Okay. Und dann der Klassiker, welchen Sportler oder welche Sportlerin, das ist egal, ob die noch lebt oder aktiv ist und auch die Sportart ist egal, würdest du gerne mal treffen?
Ich würde gerne mal Karim Benzema treffen.
Ah ja.
Das ist für mich einer der besten Neuner aller Zeiten.
Ja.
Weil er einfach auch nicht der klassische Stürmer ist, sondern er so ein Neuner ist, der sich auch mal gerne fallen lässt, auch mal am Spielgeschehen teilnimmt. Und er stand halt einfach wirklich jahrelang im Schatten von Ronaldo. Man hat es dann gesehen, seit dem Abgang von Ronaldo, da hat es ja auch nicht lange gedauert, bis der erste Ballon d'Or kam.
Ja, wirklich, also wirklich erstaunlich, wie sehr Ronaldo da so einem Weltklasse-Stürmer irgendwie trotzdem den Rang ablaufen kann in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung, ne?
Ja, genau. Also wirklich.
Das, weil er hat ja immer seine Tore gemacht.
Ja, genau. Aber Ronaldo stand halt immer im Mittelpunkt und deswegen, aber ich habe ihn immer schon gefeiert und wirklich immer verfolgt. Von daher für mich einer der besten Neuner aller Zeiten.
Der spielt jetzt auch noch, glaube ich, irgendwo in Dubai oder wo rennt er?
Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien. Ja. Eins von beiden macht dich nochmal, naja, die Taschen voll. Aber er ist zumindest schon in einem Alter, wo man das, finde ich, noch verzeihen kann. Ich habe wirklich Probleme damit, wenn junge Spieler jetzt schon in dem Alter, talentierte Spieler, da war irgendwie ein Spanier, fällt mir gerade nicht ein, Anfang 20, super Talent und er wechselt dann ja in diese Gegend, da frage ich mich schon, warum.
Ja, sehe ich auch so. Also okay, bei Benzema ist es was anderes, er hat alles gewonnen,
ja,
hat bei Real Madrid weiß nicht wie viele Jahre gespielt, da sage ich auch okay, aber wenn man dann so, wie du sagst, 20, 21 Jahre nach Saudi-Arabien geht, klar, die machen sich die Taschen voll, aber die haben eigentlich hier in Europa eigentlich noch eine große Karriere vor sich.
Ja, und du gefährdest ja auch zum Beispiel dann deine Nationalmannschaftslaufbahn, würde ich mal zumindest gefährden, tust du sie damit, weil du eben nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau Woche für Woche spielst, ne?
Genau.
Rilon, wir wollen dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Du kommst aus dem Emsland, hast du mir gerade im kurzen Vorgespräch kurz verraten, aus Haselünne.
Genau, ich bin geboren in Haselünne, aber aufgewachsen in Herzlake.
Ah, okay. War dann, weil der erste Verein, den man findet, ist der VfL Herzlake im Internet, ist das dein Jugendverein gewesen? Hast du da angefangen zu spielen?
Genau, das ist mein Heimatverein. Ich habe von der Minikicker aus angefangen in Herzlake und habe dann sogar bis zu U17 noch in Herzlake gespielt.
Ich stelle mir das allerdings so vor, du hast ihn gerade schon kurz angesprochen, Bruder, 3 Jahre älter, das heißt so das richtige Kicken irgendwo im Garten oder auf dem Fußballplatz schon als kleine Jungs zusammen oder wie bist du rangekommen?
Eigentlich jeden Tag draußen, ob es auf der Straße war oder auf dem Bolzplatz, mit meinem Bruder zusammengespielt,
ja.
Gab es immer Duelle. Ja, er war natürlich immer, dadurch, dass er älter war, auch ein bisschen besser gebaut, dadurch war es nicht so einfach für mich.
In dem Alter hat man Vorteile, wenn man 3 Jahre älter ist. Ne?
Ja, genau. Aber nee, also wirklich damals schon immer mit meinem Bruder auf der Straße oder auf dem Bolzplatz gespielt, hat immer Spaß gemacht.
Und dann seid ihr umgezogen, hast du mir eben kurz erzählt, so im Alter von rund 16 Jahren als Familie nach Kloppenburg. Und du bist dann auch direkt, ja, so den logischen Schritt zum BV Kloppenburg gegangen, der damals, glaube ich, ja auch noch eine sehr gute Jugendabteilung auch gehabt hat. Ne? Erzähl mir mal eben, das war zur U17, welche Ligen sind das dann so gewesen, die du da gespielt hast?
Ich bin dann, also ich habe mein letztes Jahr U17 in Herzlake noch gespielt und bin dann in die U19 von Kloppenburg gewechselt. Das war dann Niedersachsenliga. Hab dort dann ein Jahr gespielt und wurde dann auch in dem Jahr Torschützenkönig. Hab im Sturm gespielt, 30 Tore gemacht und hatte dann tatsächlich das erste Mal in meiner
Karriere. Hast du das gehört, Mats Facklam? 30 Tore.
Da kommt er auch noch hin vielleicht.
Kommt er noch hin? Okay.
Und hatte dann das erste Mal so die Chance, in ein NLZ zu wechseln nach der Saison. Also auch mal in der U19 Bundesliga zu spielen. Oder ich hatte dann halt auch die Option, in die Herren-Oberliga zu gehen nach Kloppenburg, in die erste Mannschaft. Und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, in die erste Herren zu gehen, um einfach auch Fuß zu fassen im Herrenbereich.
Welche Option wäre das NLZ gewesen? Also wo hättest du hingehen können?
Ich hätte zum VfL Osnabrück wechseln können.
Ah ja, okay. Ja, Ja, das ist ja immer so eine klassische Frage, die man auch gern dann den Spielern stellt, die diesen Weg eben nicht gegangen sind. Hast du das Gefühl, dir fehlt irgendetwas an der Ausbildung, an der fußballerischen Ausbildung dadurch? Oder spürst du in gewissen Bereichen oder hast gespürt, das kann ja auch eine Entwicklung gewesen sein, dadurch irgendwie Nachteile? Oder findest du, naja, ich bin halt meinen Weg gegangen, so wie ich ihn gegangen bin und offenkundig kommst du ja damit klar?
Also ich bin stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin, ja. Aber ich hätte auch schon gerne in der U17 oder U19 Bundesliga mal gespielt, um einfach mal zu sehen, wie das Niveau dort ist. Auch wenn ich die Jungs manchmal in der Mannschaft reden höre, so Orel oder Marc, die haben ja auch bei Pauli oder bei Bremen gespielt, ja. Hört sich das schon immer interessant an, auch wenn die da irgendwelche Jugendturniere hatten, dann glaube ich gegen AS Monaco oder wer da alles war, hätte man auch gerne mitgenommen, hat sich damals leider nicht ergeben, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich großartige Nachteile dadurch habe, so vielleicht wäre ich schneller irgendwie in einen Blickpunkt von einem anderen Verein geraten, hätte ich da irgendwo gespielt, aber hat sich nun mal nicht ergeben, von daher bin ich so zufrieden, wie es gekommen ist.
Ist natürlich auch immer ein theoretisches Szenario, genau. Aber ja, wie du gerade gesagt hast, das ist natürlich auch ein Weg, wo man sagen kann, das habe ich mir alles hart erarbeitet, das ist mir jetzt nicht so in den Schoß gefallen, worauf man dann stolz sein kann. Ja, du hast gerade gesagt, du hast dann direkt Oberliga-Herren gespielt, in der Zeit, wo du noch hättest in der A-Jugend spielen können. Das ist ja, man muss sagen, für die etwas Älteren ist das klar, der BV Kloppenburg hatte früher eine super Mannschaft, Regionalliga oder Oberliga, ist jetzt seit Jahren quasi nicht mehr existent, die Männermannschaft. Tut dir das so ein bisschen aus der Ferne leid oder weh? Hast du das verfolgt, wie sich das da entwickelt hat?
Ja, ich hatte ja dann noch ein Jahr Oberliga dort gespielt. Ja. Und wir sind dann aber auch in dem Jahr abgestiegen. Ich habe in dem Jahr aber auch meine 11 Tore gemacht als damals noch 17-Jähriger.
Warst du immer Stürmer in der Jugend?
Immer? Ja, ja, okay. Immer Stürmer gewesen. Und dann bin ich ja nach Paderborn gewechselt, habe das dann noch ein bisschen verfolgt. Dann hatten sie, glaube ich, noch ein Jahr in der Landesliga. Und danach hat sich die erste Mannschaft aufgelöst. Und ist natürlich schade, weil vor allem ich wohne jetzt noch in Kloppenburg. Und ich sag mal, wenn die jetzt noch in der Oberliga oder Landesliga spielen würden, dann wäre ich am Wochenende auch gerne mal da, hätte mir Spiele angeguckt. Aber ist leider nur so gekommen.
Ja, eigentlich schade. Früher, das erzählt immer so, man hört sich dann immer so alt an. Aber ja, so die Phase, wo VfB, Wilhelmshaven, Kloppenburg alle auch noch in einer Liga gespielt haben, so aus der Ecke, war auch nicht schlecht. Aber inzwischen haben wir ja in der Regionalliga dort auch andere schöne Derbys. Ja, du hast gerade schon gesagt, das war dann dein erstes richtiges Herrenjahr, war beim SC Paderborn 2, ne? Oder,
genau.
Weil vorher war ja noch A-Jugendzeit. Ja, genau. Das müsste dann auch schon, war das dann schon die Regionalliga West oder war das dann noch Oberliga?
Das war noch die Oberliga Westfalen damals. Ja klar, ich hatte das Angebot aus Paderborn bekommen. Und also ich hätte auch in die Regionalliga wechseln können damals. Mhm. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich einmal ein NLZ-Jahr mitnehme, mal zu sehen, wie das dort ist. Ja. Und natürlich hat man irgendwo, auch wenn es vielleicht nur 1% Chance war, die Chance gesehen, vielleicht zur ersten Mannschaft. Aber man muss auch sagen, die erste Mannschaft hat zu dem Zeitpunkt Bundesliga.
Mhm. Und wir waren, das wechselt bei Paderborn ja immer, ja, genau, relativ schnell.
Genau, und wir waren zu dem Zeitpunkt Oberliga. Von daher wusste man schon, der Sprung ist schon enorm. Und trotzdem wollte man das mitnehmen. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe.
Ja, ich wollte gerade nachhaken. Wie war denn so denn das NLZ-Jahr? Was war da anders im Vergleich zu den Vereinen, sag ich mal, die du vorher erlebt hast?
Ja, ich erinnere mich noch zurück, als ich damals das erste Mal in den Kraftraum kam, da sah ich auf einmal irgendwie U14-Spieler, U13-Spieler, die sich da am Ausrollen waren. Und ich hab gefühlt so eine Black Roll das erste Mal gesehen. So, da war man schon ein bisschen geschockt, weil man das halt wirklich gar nicht kannte. Ich kam aus Kloppenburg, hab da 3-4 Mal die Woche trainiert, wenn überhaupt. Und auf einmal war ich in so einem NLZ bei einem Bundesligisten. Ja, das war schon eine Riesenerfahrung, muss ich sagen.
Ja, das heißt, gerade in Sachen Professionalität, Vorbereitung, Nachbereitung ist das wahrscheinlich einfach eine andere Hausnummer gewesen. Ne?
Auf jeden Fall. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einen super Trainer, Mitch Kniat.
Ah, das war dein Trainer damals?
Genau.
Ja, gut. Super Inzwischen Trainer. Arminia Bielefeld, ne?
Genau, und von dem ich einiges gelernt habe. Und ich hatte dort ein gutes Jahr, aber die Saison wurde dann auch abgebrochen wegen Corona, sodass wir dann auch nicht durchspielen konnten, leider.
Was ist das so ein Typ? Weil der war ja tatsächlich jetzt doch in der Öffentlichkeit mit dem Finaleinzug in der letzten Saison mit Arminia Bielefeld durchaus häufiger mal prominent in der Presse. Wie ist der so im Auftreten, im Persönlichen?
Super Typ, also wirklich, man kann mit ihm über alles reden. Er ist, verstellt sich nicht so, wie er in den Medien dasteht oder wie er bei Interviews dasteht. So ist er privat auch. Also wirklich super Typ.
Ja, okay. Gut, du hast es gerade selbst gesagt, ein Jahr Paderborn 2 und dann der Wechsel zu den Sportfreunde Lotte. Da kommt wieder dein Bruder ins Spiel, da muss ich dich einfach drauf ansprechen. Ein Jahr, das erste Jahr war zusammen mit deinem Bruder in einer Mannschaft. Ja gut, dass das was Spezielles ist, das müssen wir, glaube ich, nicht aussprechen. War's komisch?
Nee, muss ich ehrlich sagen, war nicht komisch, weil wir zum Glück auch nicht auf der gleichen Position gespielt haben.
Spielt dein Bruder?
Mein Bruder hat zu der Zeit auf der 8 gespielt. Okay, ich bin jetzt auch Achter, ja. Aber in Lotte habe ich in der Saison auf dem Flügel gespielt. Und war schon was Besonderes, mit seinem Bruder dann in der Regionalliga West auf dem Platz zu stehen. Ich weiß noch, mein erstes Regionalliga-Tor schießt sich auf Vorlage von meinem Bruder.
Ah, okay. Das ist natürlich cool.
Und er trifft auch in dem Spiel und wir spielen 2-2.
Ja.
Ganze Familie war im Stadion, das war schon was Besonderes.
Ja.
Und allgemein wirklich mit dem Bruder zusammen zu spielen, man wusste immer, was der andere will, man kennt die Laufwege, man konnte auch mal einen Pass blind spielen, also hat schon Spaß gemacht.
Hat er in irgendeiner Form beim Transfer seine Finger im Spiel gehabt oder hat er sich einfach nur gefreut, als er gehört hat, das wird was?
Ich muss ehrlich sagen, der hatte seine Finger nicht im Spiel, weil damals war die Trainerin Imke Wibbenhorst,
ja,
die ich auch in Kloppenburg eine kurze Zeit hatte.
Ach okay, spannend, cool.
Und sie hatte mich dann kontaktiert und so kam das zustande, aber er hat sich natürlich dann sehr gefreut.
Muss ich dich jetzt wieder auf den Trainer ansprechen, aber das finde ich immer spannend. Imke Wibbenhorst ist natürlich hier bei uns in der Region und auch für uns als Nordwestzeitung ein prominenter Name, über die wir immer mal wieder berichten und mit der wir auch sprechen. Inzwischen in der Schweiz Trainerin bei den Young Boys Frauen, glaube ich, Meister geworden in der letzten Saison. Wie war das so für dich? Weil das war ja damals deutschlandweit durchaus eine Aufregung, dass sie, glaube ich, die erste Fünftliga-Trainerin war oder professionelle Männertrainerin war überhaupt. War das für euch überhaupt ein großes Thema in der Mannschaft oder war das normal?
Damals in Kloppenburg, weiß ich noch, das war in der Mannschaft eigentlich kein Thema, aber von außen wurde halt sehr viel gemacht. Ich weiß noch, damals in Kloppenburg war gefühlt jede Woche irgendeine Presse da. jedes Training hat man irgendwelche Interviews geführt, obwohl man nur in der Oberliga gespielt hat. Aber wie gesagt, für die Mannschaft war das kein Thema. Also wir haben das angenommen, wir wussten, dass Imke auch einen klaren Plan hat, wie sie Fußball spielen will und von daher war das kein Thema.
Hat dein Bruder schon mal gesagt, du sollst zurückkommen nach Lotte oder hast du mal zu ihm gesagt, er soll nach Oldenburg kommen?
Ja, die zweite Option.
Zweite Option.
Ja,
und,
genau.
Was sagt er? Nächstes Jahr dritte Liga ist doch gut.
Sein Vertrag läuft aus. Man weiß ja nie.
Nein, du bist dann auf jeden Fall zwei Jahre, ne? In Lotte geblieben.
Genau.
Um dann weiterzuziehen zu Blau-Weiß-Lohne. Lief es denn in Lotte gut oder bist du da dann einfach gegangen, weil es am Ende an der Spielpraxis gefehlt hat?
Ich hatte mich im zweiten Jahr schwer verletzt. Ich hatte einen Sehnenabriss an den Adduktoren beidseitig.
Ah, okay. Das hört sich schmerzhaft an.
Ja, das war's auch. Und da habe ich, glaube ich, 12, 13 Spiele nur mitgenommen am Ende der Saison. Auch viele Kurzeinsätze. Und wir sind auch noch abgestiegen in dem Jahr. Und dann war für mich klar, ich will jetzt irgendwo hin, wo ich einfach wieder meine Spielpraxis kriege, wo ich wieder spiele, wo ich wieder Spaß kriege. Dann hat sich das gut ergeben, dass Blau-Weiß-Lohne dann gerade aufgestiegen ist aus der Oberliga, Verein aus der Umgebung und so kam dann der Wechsel zustande.
Ich wollte gerade sagen, ist ja dann auch von deiner Heimat nicht so weit entfernt gewesen. Ein Jahr in Lohne, müsste dann Trainer Henning Riesemann gewesen sein oder war der noch davor?
Genau, Henning Riesemann war Trainer bis zum Winter.
Ah ja, dann ja.
Dann hatte Uwe Mörle das übernommen.
Okay. Auch ein spannender Typ, Riesemann. Das heißt, du wirst auch in Emden immer mal hingucken. Wie überrascht bist du, dass es da so schlecht läuft in dieser Saison?
Ich bin schon überrascht, weil sie ja letztes Jahr wirklich eine gute Saison gespielt haben. Wir wurden am Ende Zweiter. Fußball ist halt so. Man hat es letztes Jahr bei uns gesehen.
Kann schnell gehen.
Kann ganz schnell gehen. Regionalliga, jedes Spiel ist ein schweres Spiel. Und von daher, ja.
Das hört man immer wieder und das sieht man ja auch jede Woche. Es fällt wirklich ganz, ganz selten überhaupt vor, dass man einen Gegner so dominiert und hoch wegschießt, dass man mal eine entspannte zweite Halbzeit hat, ne, sozusagen. Also es ist schon harte Arbeit.
Auf jeden Fall, wobei wir das dieses Jahr schon eine Zeit lang hatten, wo wir wirklich die Gegner...
Das waren drei Heimspiele, vor allen Dingen gegen die Aufsteiger hintereinander weg, ne?
Genau, wo wir auch unsere Chancen genutzt haben.
Ja.
jedes Spiel ist wirklich ein Kampf. Es ist kein Spiel, wo man sagt, oh, wir fahren da jetzt hin und das wird ein sicherer Sieg, sondern wir müssen jedes Spiel wirklich 100% abrufen, damit wir die drei Punkte holen.
Ja, 2023 bist du also im Sommer dann aus Lohne zum VfB gekommen. Das war dann die Saison nach dem Abstieg aus der dritten Liga. Ich vermute mal, Sebastian Schachten wird auf dich zugekommen sein. Der war schon da zu der Zeit. Oder wie ist der Kontakt nach Oldenburg zustande gekommen? Ich meine, das war ja ein Doppelwechsel. Wie hieß nochmal, ihr seid zu zweit von Lohne?
Phil Sarasch.
Genau, Phil Sarasch ist mitgekommen. Ich meine, das war einer, der sehr frühzeitig, dass der Wechsel feststand, ne?
Genau, Phil Sarasch war, glaube ich, eine Woche vor mir wurde er veröffentlicht und ich wurde danach veröffentlicht. Und ja, der Kontakt kam über Sebastian natürlich auch, aber auch Benjamin Duda damals, der auch Trainer früher in Hildesheim war und mich daher kannte, weil ich auch schon öfter gegen ihn gespielt habe.
Ah, okay, ja. Gut, da hat der Trainer dann eine Rolle gespielt, der nicht mehr so lange da war. Nach dem Fehlstand ging es dann relativ schnell. Ist so eine klassische Frage, wenn dann so ein früher Trainerwechsel ist von jemandem, der um ein Jahr dann auch irgendwo gekämpft und gebuhlt hat, so von wegen, ich kenne dich, ich habe dich früher gesehen, ich will dich gerne in meinem Team haben und du bist gerade in einem ganz neuen Verein überhaupt angekommen, stelle ich mir schwierig vor, dann so erstmal so richtig anzukommen und zurechtzukommen.
Ja, natürlich. Man denkt sich selber auch so, oh, ich hatte so gute Gespräche jetzt im Sommer mit dem Trainer und der hat mir seine Pläne vorgelegt und dann weiß nicht, was war das für ein Spieltag? 5, 6?
Ja, viel mehr waren es nicht. Ich glaube 7 sogar, genau. Aber mehr waren es auf jeden Fall nicht.
Ja, ist dann schon brutal, aber man weiß ja, wie das Fußballgeschäft ist und man plant das auch irgendwo ein bisschen mit ein, also dass es schnell gehen kann und man weiß dann, wenn der neue Trainer kommt, werden die Karten neu gemischt, jeder kriegt wieder seine Chance, jeder fängt von null an und dann muss man sich halt wieder neu beweisen.
Dennoch habe ich mir aufgeschrieben, und das klingt ja erstmal sehr gut, 31 Einsätze in der ersten Saison, 8 Tore. Ja. Viele waren, glaube ich, auch Joker-Einsätze, 31 Einsätze, habe es nicht mehr genau im Kopf, ist ja jetzt schon 2 Jährchen her. Aber insgesamt muss man sagen, eine gelungene erste Saison in Oldenburg oder wie hast du sie selbst empfunden? Das war ja auch dann, also Fuad Kilic hat übernommen, ihr seid, glaube ich, am Ende 5. oder 6. geworden, also es war eine solide Saison.
Ja, persönlich war ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Saison. Ja, wie du gerade gesagt hast, 8 Tore. Und ja, wir wurden dann ja 5. am Ende, glaube ich. Von daher war ich ganz zufrieden, aber ich wusste selber zu dem Zeitpunkt oder ja, wusste, dass da noch Luft nach oben ist einfach.
Ja, 2. Saison, keine Luft nach oben, zumindest statistisch nicht. Waren dann 28 Einsätze, was natürlich auch trotzdem noch weiterhin gut ist. Spricht übrigens auch dafür, dass du selten Probleme mit Verletzungen und so hast, sondern eigentlich echt immer fit und dabei bist. 1 Tor klingt jetzt ein bisschen wenig.
Klingt nicht wenig, ist auch wenig.
Vor allen Dingen, weil du gerade die ganzen Tore auch noch aus deiner Jugend erzählt hast. Ungewohnt für dich.
Ja, mit der Saison war ich absolut nicht zufrieden. Aber ich glaube, waren wir alle nicht. Und ja, ich hatte ganz am Anfang ein bisschen mit auch Hüftbeugerproblemen zu kämpfen. Mhm. Das hat sich da ein bisschen gezogen. Dann ist man mal zu früh eingestiegen. Dann tauchten die Schmerzen wieder auf. Aber ja, das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Die Saison war einfach nicht gut. Ich war auch nicht bei meinen 100%, habe auch nicht die Leistung abgerufen, die ich hätte abrufen müssen. Und da muss man sich selber einfach an die Nase fassen. Und da war mir klar, ich will das nächstes Jahr besser machen und die Mannschaft natürlich auch.
Versucht man im Persönlichen irgendwas zu verändern, wenn man sagt, ich bin unzufrieden mit mir? Oder geht das alles über die Trainingsleistung letztlich?
Geht schon sehr viel über die Trainingsleistung, aber persönlich will man auch, dann hinterfragt man sich auch so, oh, was kann ich noch machen, was kann ich noch besser machen, dass ich wieder an meine alte Form komme, dass ich wieder vorm Tor eiskalt bin, dass ich die Dinger reinmache, da kann man schon einiges tun, ja.
Was offensichtlich Früchte getragen hat, denn wenn wir jetzt auf diese Saison kommen und da sehe ich schon ein Lächeln im Gesicht, 17 Einsätze, das heißt also 17 von 18 Spielen gemacht und das eine, was du verpasst hast, liegt an zu vielen gelben Karten.
Ja.
Was ist da los?
Ich weiß nicht, also ich mag es gerne, Zweikämpfe zu führen. War wohl ein paar Mal zu spät da diesmal, dieses Jahr. Aber ja, ich muss mich da jetzt auch ein bisschen bremsen. Ich habe jetzt schon 6 und ich will eigentlich nicht auf die 10 zugehen.
Ja, wenn du in dem Schnitt weitermachst, wirst du eng, sagen wir es mal so. Aber kommen wir zu den eigentlichen guten Zahlen. 17 Einsätze, 5 Tore, 6 Vorlagen. Das liest sich natürlich richtig gut bis jetzt.
Ja, ich bin top zufrieden aktuell mit meiner Saison. Macht mir aktuell sehr viel Spaß auf der 8er-Position. Immer wieder sich offensiv mit einzuschalten, aber auch defensiv bin ich mir nicht so schade, die Wege nach hinten zu machen. Und ich bin einfach topfit, fühle mich gut, kriege das Vertrauen auch vom Trainerteam. Und ja, für die Mannschaft läuft es gut und dann läuft es für einen selber automatisch auch ganz gut.
Genau, du hast es gerade schon 2-3 Mal angesprochen, du spielst jetzt fest auf der 8 in dieser Saison. Das ist ja, gefühlt hast du beim VfB schon viele Positionen gespielt, Stürmer definitiv, Zehner definitiv, Außen warst du definitiv auch schon. Ich glaube, im Notfall sogar auch schon mal Sechser, ne?
Ja, das gab's auch schon.
Ja, aber jetzt die Saison wirklich konstant Achter. Erzähl uns mal so ein bisschen was, also für mich ist es immer so ein 4-1-4-1-System, so würde ich es beschreiben, dass ihr spielt mit dem einen klaren Sechser und dann die zwei Halben davor. Das ist dann, ja, entweder Julian, du, Vegetaritas. Habe ich noch jemanden vergessen? Nee, ich glaube, das sind schon die Zentralen für die Acht. Nick Otto ist ja dann eher derjenige, der sich mit Willem um die Sechs streitet. Was erwartet der Trainer so auf dieser Position von dir? Was gibt er dir mit auf den Weg?
Ja, der Trainer gibt uns natürlich, uns Achter, einen klaren Plan mit. Wir Achter sind für das Spielsystem, was wir haben, auch sehr wichtig, weil wir natürlich auch Fußball spielen wollen und uns dann natürlich auch immer so positionieren müssen, dass wir anspielbar sind, dass wir die Offensive mit Vorlagen füttern, vor allem Mats oder auch Rafa und Norell und Linus offensiv mit einschalten, dass wir da denen gute Pässe geben. Und ja, das ist so das, was der Trainer uns mal mitgibt. Und natürlich, dass wir auch selber torgefährlich werden, dass wir uns offensiv selber mit einschalten, aber natürlich auch nicht die Defensive vernachlässigen. Weil ich glaube, wenn Willem oder Nick auf der Sechs spielen, können die da auch nicht alles alleine machen im Zentrum, sondern da müssen wir auch schon mithelfen.
Aber deine frühere Stürmerrolle wird ja auf jeden Fall irgendwo da sichtbar, denn ja, 5 Tore, 6 Vorlagen für einen Achter ist jetzt wirklich eine Statistik, die sich sehen lässt. Also man sieht, der Offensivdrang ist da.
Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe es, mich offensiv mit einzuschalten. Ich mache auch gerne diese Achter-Tiefenlaufwege und die sind wirklich eklig zu verteidigen, weil ich sehe das selber, wenn mein Gegenspieler diese Wege macht, das ist dann immer sehr, sehr eklig, da mitzugehen. Und von daher, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden aktuell.
Also würdest du auch sagen, die 8 ist jetzt aktuell so die Position, wo du dich auch absolut wohlfühlst und sagst, ich muss jetzt nicht zurück irgendwo nach vorne. Ich meine, der Platz vorne ist ohnehin, solange Mats fit ist, ziemlich vergeben, aber so, die Rolle passt zu dir, ja?
Auf jeden Fall, ich fühle mich auf der 8 wohl.
Ja, okay. Kurze Werbepause.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Wir wollen über Samstag sprechen. Eintracht Norderstedt. Dario hat gesagt, verrücktes Spiel. Ich will einmal am Anfang anfangen, noch vor Anpfiff, da ging die Verrücktheit ja schon los. Der Gegner hat in Trikots des TuS Eversen gespielt. Also Eintracht Norderstedt hat tatsächlich es geschafft, seine Trikots zu vergessen. Für mich ein bisschen kurioserweise seine Hosen nicht. Das heißt, sie haben in den eigenen Hosen gespielt. Aber in Trikots und Stutzen des TuS Eversen hatten dann ein modisches dunkelgrün plus rote Longarm-Sleeves noch drunter. Das sah wirklich hervorragend aus. Klar, im Spiel spielt für euch jetzt keine Rolle, welche Trikots die da anhaben, aber war es vorher mal kurz Thema und lacht man sich so ein bisschen schlapp in der Mannschaft, oder?
Ja, ich muss sagen, kurz vorm Spiel haben wir das mitbekommen und da mussten wir schon auch alle ein bisschen schmunzeln in der Kabine.
Ja.
Aber dann während des Spiels war das dann kein Thema mehr.
Ob da jetzt Norderstedt oder Eversen draufsteht, ist euch egal, das ist mir schon klar. Aber schon eine schöne Geschichte, ich will eben zu Ende erzählen. Peter Hatzler ist Schiedsrichterbetreuer für den VfB Oldenburg, der ist dann auch immer frühzeitig auf der Anlage im Marschwegstadion und ja, hatte dann den Kontakt zum Betreuer von Eintracht Norderstedt, der wohl ziemlich aufgelöst war, dass ihm das in sehr vielen Jahren, er ist wohl schon mehrere Jahrzehnte dabei, ist, noch nie passiert ist. Peter Hatzler ist dann nach Hause gefahren, nach Ofen, zum eigenen Heim und hat den Ü40-Satz-Trikots des TuS Eversen geholt und bereitgestellt. Wirklich eine ganz nette Geschichte und irgendwie schon vorher verrückt und auf dem Platz wurde es dann irgendwie auch verrückt, weil ja, ihr habt gegen Werder 2 und gegen Jeddelo schon Chancen vergeben, aber jetzt gegen Norderstedt war es schon echt viel. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben. Also 0-1, 14. Minute, das blenden wir jetzt mal aus. Das war einer von 2 Torschüssen, glaube ich, von Eintracht Norderstedt im gesamten Spiel. Aber dann Rafa Brandt, 11. Minute, 16. Minute, 49. Minute habe ich mir aufgeschrieben. Mats Facklam, 20., 37. Einmal davon schon den Torwart umkurvt. Dann, ich weiß nicht, ob es ein Platzfehler war oder nicht. Auf jeden Fall kommt er aus dem Gleichgewicht, schießt drüber. Drilon Demay steht vor mir. 28., 38., 48. habe ich mir aufgeschrieben. Wobei da wirklich die 38. die Szene, die wir schon besprochen haben, wirklich dann die größte Chance war, dass andere waren. Ja, Schüsse, Nachschüsse, die auch mal reingehen können, aber eben halt keine 100%er. Willem Hofrocke zweimal, also 32., 47., einmal knapp am Pfosten vorbei, einmal geblockt. Julian Boccaccio zweimal und ich könnte noch zwei, drei andere Chancen nennen. Also es war teilweise wirklich vogelwild. Was denkt man da auf dem Platz, sagen wir mal, nach den ersten drei, vier Chancen, wenn immer noch keiner drin ist? Merkt man auch so ein bisschen das Graune von draußen oder kommt das im Marschwegstadion nicht an?
Merken nicht unbedingt, aber so selber haben wir dann auch in der Halbzeit, saßen wir da zusammen und haben uns gesagt, ey Jungs, wir müssen vor dem Tor echt konsequenter sein, wir müssen uns mehr konzentrieren, wir müssen die Dinger machen, weil wir haben gemerkt, Norderstedt wird müde und wir werden wieder Chancen kriegen, aber wir müssen wirklich vor dem Tor uns konzentrieren. Wir wussten auch, der Platz ist nicht in einem guten Zustand, das ist uns allen klar gewesen, aber das soll ja keine Ausrede sein. Trotzdem müssen wir das schaffen, von, keine Ahnung, 5 oder 10 Metern den Ball über die Linie zu bringen, bei so vielen Chancen, die wir auch noch hatten. Ja. Und von daher haben wir einfach wirklich gesagt, Jungs, wir müssen uns konzentrieren, wir müssen wirklich bei dem Abschluss fokussiert sein und die Dinger machen. Und das ist uns dann ja sogar zum Glück gelungen.
Ja, absolut. Auf einmal ging es dann schnell. Da kommen wir gleich zu. Aber ich muss da noch einmal zurück, weil am Anfang der Saison wart ihr sehr effektiv vor dem Tor. Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, dass häufig so die erste Torchance auch drin war. Das ist eine schwierige Frage. Weil du hast auch zu Recht den Platz angesprochen. Das werden wir gleich auch nochmal vom Trainer hören. Natürlich spielt der eine Rolle, auch wenn es keine Ausrede sein würde, aber natürlich spielt der eine Rolle. Kann man da jetzt irgendetwas für tun, dass so eine gewisse Leichtigkeit vor dem Tor zurückkehrt? Weil die Ergebnisse stimmen ja trotzdem und ihr habt 3 Tore gemacht. Aber wenn du 33 Torschüsse erzählst, da waren wirklich, also gefühlt, 10 Riesenchancen dabei am Samstag.
Ja, so das Einzige, was man tun kann, ist auch einfach im Training die Dinger wegmachen, auch wenn es dann einfache Bälle sind, auch wenn vielleicht, wenn es ein 1-gegen-1 im Training ist mit dem Torwart oder einfach Torschusstraining, die Dinger alle wegmachen.
Dann da ist der Platz ja auch schlecht.
Oh, geht. Unser Trainingsplatz ist nicht so verkehrt.
Der ist ja besser als der im Marschwegstadion.
Ich würde sagen, ja.
Ah, okay.
Der ist nicht schlecht.
Ja, dann müsst ihr einen schlechteren Trainingsplatz euch dahin bauen, damit ihr das...
Ja, das wäre vielleicht eine Option. Ja, nee, wie gesagt, also einfach beim Training versuchen, da auch schon fokussiert zu sein, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern da wirklich zu denken, ey, ich muss den wegmachen, das ist wie im Spiel. Und dann holt man sich so das Selbstvertrauen wieder und macht die dann im Spiel hoffentlich auch wieder ein.
Also es ist ja jetzt auch nicht so, wir wollen es jetzt nicht schwarz malen, also mehr schwarz malen als es ist. Die Tore sind ja da und die Ergebnisse stimmen auch. Aber es war halt in den letzten 3 Spielen schon so, dass da teilweise echt viele große Chancen vergeben haben. Ich habe den Trainer auf der PK natürlich darauf auch mal angesprochen, nach seinem eigentlichen Fazit. Das Fazit hören wir gleich noch. Wir hören uns mal an, was Dario zum Thema Chancenverwertung gesagt hat.
Den Druck und das Spiel kann ich nicht, können wir schwer nachspielen. Wir spielen sehr viel nach. Trotzdem ist es momentan viel schwieriger, weil der Platz einfach sehr, du hast keinen richtigen Stand. Das ist ja nicht nur bei uns, das ist in vielen anderen Spielen zu sehen. Freistöße oder Schüsse aus der Distanz, wenn du die so ein bisschen mit der Innenseite spielen willst, finde ich, hast du keinen richtigen Druck mehr gegen den Ball. Und das macht es ein bisschen schwierig. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe immer so, wer sich so viel Torschussarbeit macht, echt nicht viel falsch. Also natürlich können wir darüber meckern und sagen, warum haben wir die Tore nicht gemacht, aber wir haben so viele Torchancen, das musst du erstmal hinkriegen gegen eine Mannschaft, die mit Mann und Maus verteidigt. Trotzdem müssen wir mehr machen. Was mich ein bisschen stört, und das habe ich der Mannschaft auch zur Halbzeit gesagt, ist, dass wir jetzt in den letzten Spielen und vor allem heute war es sehr stark zu sehen. Wenn du den ersten noch verballert hast, war der Kopf noch oben, der zweite auch, die Brust war noch draußen. Aber man hat gemerkt, als wir die 4., 5., 6. Chance nicht gemacht haben, dass man anfängt zu zweifeln. Und das habe ich der Mannschaft gesagt, dass das total fehl am Platz ist. Weil wenn du dir so viele Torchancen arbeitest, heißt das, dass du sehr viel gut gemacht hast vorher. Und die großen Spieler, die wir jede Woche irgendwie im Fernsehen sehen, die machen den Kopf nicht runter. Die verballern, ob es ein Kane ist und Co., die verballern, wenn er mal verballert, dann steht er aber da und sagt sich, in der nächsten Chance mache ich ihn halt rein. Und das hat mir heute dann so in der ersten Halbzeit zum Schluss gefehlt, aber in der zweiten Halbzeit waren die Köpfe oben, da haben wir auch viel verballert. aber sie haben nicht aufgesteckt, haben das toll gemacht. Und am Ende Schipfeld schießen trotzdem drei Tore. Das hätte einfach nicht so spannend sein dürfen.
Mehr Harry Kane beim VfB Oldenburg, Drilon.
Ja, wär schön, wenn es so wäre, aber war es ja auch am Anfang der Saison. Aber ja, der Trainer hat es schon gut zusammengefasst. Es ist natürlich auch schon Qualität, sich so viele Chancen zu erspielen. Nur wir müssen da wieder hinkommen, dass wir die Dinge einfach wegmachen.
Hast du das gemerkt, was er angesprochen hat, dass dann so Mitte, Ende, erste Halbzeit so ein bisschen die Köpfe runtergingen nach vielen vergebenen Chancen? Oder merkt man das selber auf dem Platz? Stellt man das gar nicht so fest? Also manchmal hat man ja ein Gefühl sozusagen, ja, man merkt, meine Mitspieler bauen mich auf, wenn immer irgendwas, oder ich baue die Mitspieler auf und Stimmung ist gut und so weiter. Hast du irgendwie gemerkt, so, es rattert ein bisschen, oder hast du es nicht auf dem Platz gemerkt?
Doch, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, so, oh, hoffentlich ist heute nicht so ein Tag, wo egal was wir machen, der Ball will einfach nicht rein. Ja. Dieses Gefühl hatte man schon ein bisschen, weil wir haben ja wirklich schon sehr, sehr viel verballert in der ersten Halbzeit. Ja. Aber trotzdem hatte man auf der anderen Seite noch dieses Gefühl so, oh, wir haben schon oft Rückstände gedreht, von daher, warum nicht heute dann auch noch?
Und genau das ist ja auch passiert. Jetzt kommen wir mal zum Positiven. Jetzt haben wir ganz viel über die vergebenen Chancen geredet, aber ihr habt das Spiel ja noch 3-2 gewonnen. Du warst indirekt beteiligt. 63. Minute Doppelwechsel. Damit muss man immer mal leben im Fußball. Das ist normal. Du bist raus, Rafa Brandt ist raus, der übrigens so gar nicht begeistert war, aber das gehört auch im Fußball ein bisschen dazu. Die Hütchen an der Seitenlinie im Marschwegstadion mussten da dann dran glauben und danach nochmal eben vom Platz gesammelt werden. Ihr beiden seid raus in der 63. Minute, dafür Linus Schäfer und Moses Otuali rein. Und das spricht man, glaube ich, klassischerweise vom goldenen Händchen dann in dem Fall. 71. Minute war der Bann dann endlich gebrochen. Mats Faklam setzt sich auf der linken Seite sehr gut durch, kriegt seinen Körper dazwischen und schafft es dann auch noch an der Grundlinie, ja, den Gegenspieler letztlich stehen zu lassen. Verliert dann so ein bisschen die Kontrolle über den Ball, aber er springt trotzdem in die Mitte, also aus dem Zweikampf heraus in die Mitte zu Linus Schäfer, der dann ja so eiskalt einschiebt, wie es die anderen 15 auch versucht haben. Da musst du kurz sagen, das ist schon ein Moment der Erleichterung dann auch auf der Bank, ne? Weil du bist da, also klar, du bist 63 Minuten auf dem Platz, da bist du am Ackern und bist beschäftigt, aber du hast ja einfach dieses Gefühl, Mann, der muss doch jetzt mal rein.
Ja, genau. Ich war sehr erleichtert wirklich auf der Bank. Bin direkt aufgesprungen, habe direkt gejubelt, weil wirklich, das war, was wir davor verballert haben, das hat was mit einem gemacht und da ist wirklich was von einem abgefallen. Also ich war wirklich sehr froh.
Ja, und so gar nicht so richtig hingesetzt hatte mich man sich im Marschwegstadion noch gar nicht so richtig wieder. Nach dem 1-1 da, ja, man konnte jetzt gar nicht davon sprechen, dass dieses eine Tor den Bann gebrochen hat, weil das zweite fiel direkt hinterher und das hat dann, glaube ich, den Bann gebrochen. Ein Freistoß von der linken Seite war es, glaube ich, von Julian Boccaccio, den verlängert ein Norderstedter auf den zweiten Pfosten. Marc Schröder ist da, köpft nochmal in die Mitte und ja, Linus muss aus 2-3 Metern auch nur noch den Kopf hinhalten, steht genau richtig. Da merkte man dann auch wirklich, weil beim 1-1 die Spieler auf dem Platz haben auch gar nicht gejubelt, weil Ball holen, weitermachen. Da merkte man wirklich dann auch den Spielern auf dem Platz an, dass da eine Last abgefallen ist.
Ja, natürlich. Wenn man so schnell nach dem Ausgleich dann noch die Führung erzielt, es war für uns alle eine Erleichterung. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt wusste man auch so, okay, das Ding geben wir heute nicht mehr her.
Ja, also man muss wirklich sagen, ne, wir haben über die vergebenen Chancen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie viele Chancen ihr rausgespielt habt, was ja absolut positiv ist. Und die dritte Ebene ist, dass Norderstedt wirklich gar nicht mehr nach vorne gespielt hat. Also gar nicht mehr nach vorne gekommen ist, weil ihr sie unter Druck gesetzt habt, weil ich sehe ein bisschen deinen kritischen Blick, als ich das gesagt habe. Das ist in Ordnung. Also ihr habt komplett dominiert, aber Norderstedt hat es eben aus ihrer Sicht auch gar nicht mehr geschafft, irgendwie mal Entlastung nach vorne zu bringen. Also da, also ich erinnere mich an den einen Schuss so nach 10 Minuten nach einer Ecke, der ging relativ knapp drüber und dann eben das 1-0 nach 14 Minuten. Ich weiß nicht, ob sie in der zweiten Halbzeit überhaupt noch mal eine Torchance hatten. Ich meine nicht.
Ich erinnere mich auch eigentlich nichts mehr an der zweiten Halbzeit. Also das Spiel ging eigentlich nur in der Hälfte von Norderstedt ab.
Ja, also auch an der Stelle dann nochmal ein Lob irgendwo an die Balance, weil das muss man auch dann erstmal schaffen, Dauerdruck zu erzeugen und dann nicht doch nochmal irgendwo in den Konter zu rennen. 3-1, 77. Minute, Elfmeter würde ich sagen, eigentlich kurz vorher. Ich sehe ihn grinsen, Julian Boccaccio irgendwo rechts im Strafraum und kriegt, glaube ich, einen ziemlich klaren Tritt ans Schienbein. Geht auch zu Boden, Ball läuft aber weiter, ich glaube, Taritas flankt, Mats Faklam legt dann nochmal mit dem Kopf gut ab. So war, glaube ich, die Reihenfolge. Und Moses Otuali schießt aus 4-5 Metern zum 3-1 ein. Hast du das von der Bank wahrgenommen? Also man muss ja dazu sagen, der VfB postet immer auch seine Clips und so weiter. Und da sieht man sehr gut, dass Julian doch klar getroffen wird vor dem Tor.
Ja, das war ein glasklarer Elfmeter. Julian hat mir nach dem Spiel noch sein Schienbein gezeigt. Da war da auch eine Schürfwunde, alles blutig. Ja. Also der wurde ganz klar getroffen. Aber zum Glück mussten wir da nicht mehr darüber diskutieren, weil Mats nochmal super querlegt und Moses den dann nur noch einschieben muss.
Mats, viertes Spiel ohne Tor. Da müsste man jetzt, nein, muss man nicht, aber da könnte man jetzt drüber sprechen. Aber hat sehr viel geackert erstens am Samstag und ist halt direkt an zwei Toren beteiligt. Ne? Also da kann man, glaube ich, als Stürmer dann auch zufrieden nach Hause gehen.
100%. Bereitet zwei Tore vor, arbeitet viel, wie du sagst, und ist super wichtig für uns auch, für wenn wir mal die Option lange Bälle wählen, für die Verlängerung oder auch einfach, um den Ball zu sichern. Ein super wichtiger Spieler.
Ja. Auch nach dem 3-1 hättet ihr noch zwei, drei Tore schießen können. Da gehen wir jetzt mal nicht auf die Details ein, aber auch da waren noch genug Chancen da. Wie gesagt, Norderstedt ist nicht mehr nach vorne gekommen, sodass es trotz aller Wartezeit bis zur 71. Minute dann doch ein recht souveräner Heimsieg war. Wir wollen mal einmal das Fazit noch des Trainers hören. Das spiele ich an dieser Stelle einmal ein.
Ein verrücktes Fußballspiel, weil wir einfach von der ersten Minute bis zur letzten Minute schon, finde ich, schon dominiert haben. Gegen Gegner, der es in meinen Augen auch wirklich am Anfang gut gemacht hat, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Trotzdem haben wir sehr viele Torchancen liegen lassen. Das erinnert mich so an die letzten Spiele, die ich auch so verfolge in unserer Liga. Der Platz ist gerade jetzt nicht der beste, der ist sehr nass, der Ball ist nass, der Boden ist tief. Viele haben Probleme mit dem Abschluss. Wir haben heute sehr viele Torchancen herausgespielt, haben aber auch dann auch oft das Tor nicht getroffen. Und wenn wir das Tor getroffen haben, hatten wir heute gegen uns einen Torhüter, der wirklich überragend toll gehalten hat. Also auch wenn er dann am Ende drei Tore fängt, darf er sich, glaube ich, heute auf die Schulter klopfen und sagen, dass er wirklich ein tolles Spiel abgeliefert hat. Dann hat man aber gesehen, dass Norderstedt als Mannschaft heute auch gut funktioniert. Es war nicht nur der Torwart. Ich erinnere mich an Julian Boccaccio, als er links durch war, den Ball auf den zweiten Pfosten flankt. Aurel kann den eigentlich reinmachen. Und dann kommt ein Spieler von Norderstedt reingesprungen und klärt ihn auf der Linie. Es war, wir haben uns echt die Szene ausgewissen, muss man sagen. Es hat auch heute diesmal sehr lange gedauert, bis wir das erste Tor geschossen haben. So ein Spiel kannst du verlieren, wenn du einfach eine Mannschaft hast, die dann alles verteidigt, auch wenn wir auch mass Torchancen haben und aber keinen machen. Aber irgendwann mal, als der erste drin war, hat man schon gemerkt, okay, jetzt können wir das Spiel wirklich ziehen. Und dann ist es natürlich auch gut für uns, dass wir direkt das zweite und das dritte machen. Und der Gegner eigentlich nicht mehr viel zusetzen kann. Und dann gewinnst du ein Spiel hochverdient. Das ist schön für uns. Wir haben heute trotzdem viel gut gemacht, auch wenn man viel liegen gelassen hat. Aber wir haben viel gut gemacht gegen Gegner, der uns das echt maximal schwer gemacht hat.
Ja, ich glaube, da war ganz viel von dem dabei, was wir schon besprochen haben. Ja, Spitzenreiter wieder. Letzten Samstag war die kurzzeitig Spitzenreiter, da ist dann nach dem Sieg in Jeddelo, da ist dann Drochtersen am Sonntag wieder vorbeigezogen. Dieses Mal wusstet ihr, weil Drochtersen schon am Freitagabend 2-2 in Emden gespielt hat, ihr könnt mit einem Sieg wieder nach vorne kommen. Spielt das eine Rolle im Kopf? Rafa hat letzte Woche gesagt, dass Unentschieden von Meppen, das wir noch kurz vor dem Jeddelo-Spiel mitbekommen hatten, so ein bisschen gepusht.
Ja, schon, das spielt schon eine Rolle, wenn man dann sieht, dass Drochtersen am Freitag 2-2 spielt und man sieht, man kann am Samstagabend die Tabellenführung übernehmen, dann ist das schon vielleicht nochmal eine kleine Extra-Motivation und da ganz oben ist es ganz schön.
Da ganz oben ist es ganz schön, ja, das merke ich mir. Meppen oder Drochtersen, das ist so die klassische Frage. Wen schätzt du stärker ein oder kann man nach so vielen Spielen sagen, die sind beide gleich stark?
Ich würde Meppen stärker einschätzen.
Das höre ich immer. Ich höre es immer. Ich glaube, qualitativ ist es auch so. Aber Drochtersen ist halt da. Ein Punkt.
Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Sehr effektiv.
Drochtersen muss man auch auf dem Schirm haben. Die spielen eine super Saison und die werden auch bis zum Ende da oben stehen. Aber ja, wie gesagt, Meppen ist halt auch spielerisch eine gute Mannschaft. Ja. Obwohl wir zweimal gegen die gewonnen haben, muss man sagen, dass es auch immer schwere Spiele sind.
Meppen kommt in zwei Wochen, 28. November, kann sich jeder schon mal im Kalender markieren, 18:30 Freitagabend. Hatte, glaube ich, der VfB jetzt auch mitgeteilt, dass jetzt schon über 4.000 Tickets verkauft sind. Das heißt, da sich die Tabellenlage an dem einen Spieltag, der noch dazwischen liegt, nicht großartig ändern wird, wird das, glaube ich, ein richtig schönes Spitzenspiel hier in Oldenburg mit einer großen Kulisse. Davor liegt Sonntag, 14 Uhr, VfB Lübeck. Großer Name, nicht so große Form. Jetzt gerade 1-5 gegen Meppen verloren. Wie würdest du den Gegner am Sonntag so einschätzen?
Ja, wir wissen, dass es in Lübeck immer ein schweres Spiel ist, auswärts dort. Natürlich spielen sie dieses Jahr nicht die Saison wie die Jahre zuvor, weil sie auch natürlich irgendwo, glaube ich, auch finanzielle Probleme haben.
Ja.
Aber trotzdem wissen wir, dass wir sie nicht unterschätzen dürfen. Die haben auch gute Einzelspieler und wir müssen wieder wirklich bei 100% sein, alles abrufen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir dort 3 Punkte holen werden.
An der Lohmühle ist ja auch mal, glaube ich, als Fußballer ganz schön zu spielen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Immer super Kulisse dort. Der Platz ist auch ganz gut. Da können wir die Chancen dann auch nutzen, hoffentlich, und nicht alles auf den Platz schieben.
Schauen wir mal, wie das Wetter diese Woche wird, aber ja.
Genau.
Drilon, ich muss dir natürlich zum Abschluss diese Frage stellen. Da kommen wir ja alle nicht raus. Sommer, Rathausbalkon mit dem VfB. Wie groß ist der Wunsch?
Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Wir stehen ganz oben und wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir wollen Zweiter oder Dritter werden, damit gehen wir uns auch zufrieden. Das wäre ja Quatsch. Wir stehen jetzt ganz oben. Wir wollen auch ganz oben bleiben. Und wir wollen dann hoffentlich im Sommer eine große Feier haben.
Ah, das ist doch schön zu hören. Drilon, schön, dass du da warst. War sehr interessant, hat Spaß gemacht. Wir gucken alle am Sonntag gespannt zu, wie es in Lübeck läuft und freuen uns dann auch schon auf das Heimspiel-Derby dann in 2 Wochen gegen den SV Meppen. Danke, dass du da warst. Bis denn.
Danke für die Einladung und bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.